Ja, Führung entwickelt sich natürlich auch immer von den Kulturen, von den Zeiten, von den Anforderungen am Umgang in Organisationseinheiten. Das ist also auch, sage ich mal, gibt es keine Patentlösung oder keinen umfassenden Anspruch, sondern wir haben natürlich im Laufe der letzten Jahre gesehen, dass Führung sich immer wieder den unterschiedlichen wirtschaftlichen, aber auch sozialen Gegebenheiten anpassen muss. Sagen wir mal so, wir haben natürlich festgestellt, dass in der Ergebniserzielung, in der Verfolgung der Ziele eines Unternehmens, wie sie auch immer ausgerichtet sein mögen, natürlich die Führung immer mehr auf breite Schultern, auf mehr Mitarbeiter verteilt werden.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitasch und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin, wie immer, Barbara Vitasch und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und mein heutiger Gast ist Thomas Gindele, der seit fast 20 Jahren als Hauptgeschäftsführer die Geschicke der Deutschen Handelskammer in Österreich leitet. Parallel dazu ist er seit 2010 auch bayerischer Repräsentant in Österreich. Vielen Dank, Herr Gindele, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und mit uns einen Blick hinter die globalen Kulissen und auch auf die New Work und New Leadership gewähren.
Dankeschön für die Einladung.
Gerne. Sein Lebenslauf ist sehr international. Regionalleiter Delegiertenbüros in der deutschen Wirtschaft in Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina, Geschäftsführer der deutsch-kroatischen Industrie- und Handelskammer in Zagreb, Kroatien, stellvertretender Geschäftsführer des Delegiertenbüros und der deutschen Wirtschaft in Peking, Leiter der Abteilung Marktforschung und Volkswirtschaft bei der deutsch-koreanischen Industrie- und Handelskammer in Seoul in Korea und zuvor Mitarbeiter im Bereich der Personalentwicklung beim Fraport in Frankfurt. Ein bunter globaler Mix, spannend und mit einem guten Blick auf das, was auch Führung international, Führung der Mitglieder der Kammer und auch der eigenen Organisation bedeutet. Herr Gindele, habe ich noch irgendwas vergessen, was jetzt noch ganz, ganz wichtig ist?
Nein, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich glaube nicht, reicht ja schon.
Ist sehr bunt, sehr, sehr, sehr international und global. Und das ist natürlich auch so ein Führungsthema. Ja, was sind denn im Rückspiegel betrachtet die wichtigsten Meilensteine in Ihrem Leben, die Sie hierher gebracht haben, wo Sie heute sind? Welche Fähigkeiten und was sind denn da Ihre Stärken dazu?
Also ich glaube, rückblickend betrachtet ist es vor allem die Bereitschaft gewesen, sich auf komplett neue Umfelder und neue Lebensbedingungen einzulassen. Dieser Wunsch, das zu tun, der war natürlich, sage ich mal, in meinen jungen Jahren doch ein bisschen ausgeprägt. Ich komme aus einer mittelkleinen Stadt aus Deutschland im Süden, habe dort meine Ausbildung mit Abstechern in Frankfurt gemacht und wurde da, sage ich jetzt auch mal, ein bisschen inhaltlich sozialisiert im Rahmen der akademischen Ausbildung. Da war natürlich das Thema Führung, wie wird die Führung in der Zukunft gestaltet sein, auch in unseren Ausbildungsgängen ein zentrales Thema. Und gerade, sage ich mal, die 80er, 90er waren von zielorientierten Führungen geprägt. Sie waren geprägt direkt von Mitarbeiter eben darauf auszurichten oder sein Umfeld so zu beeinflussen, dass Ziele, die man sich vornimmt, entsprechend umgesetzt werden muss. Es war geprägt von einem Führungsumfeld, das aber auch schon offen und klar gesagt hat, führe bitte so deine Menschen, wie du auch selbst gerne behandelt werden möchtest. Mhm. Diese Grundzüge, die man dann, sag ich mal, in jungen Jahren da schon ein bisschen sich akademisch angeeignet hat, die hatte ich schon das Gefühl, dass ich das natürlich mit dem, was in der Welt sonst noch los ist, auch mal reflektieren will. Neben, sage ich jetzt mal, auch den klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Ideen, Vorgaben und Möglichkeiten, die man da auf den Weg mitbekommen hat. Aber es war prinzipiell bei mir der Drang, rauszugehen, andere Umfelder zu erleben und dann in einer Phase, wo sich die deutsche Wirtschaft insgesamt weiter nach Asien insbesondere orientierte, immer mehr globalisierte. Und ich habe das dann auch als Chance gesehen, da entsprechend mit dabei zu sein. Und durch Zufälle und auch glückliche Umstände bin ich dann eben in Korea als junger Mensch gelandet und habe natürlich mich dort mit ganz anderen Umfeldern, anderen Menschen, Umgangsformen, mit anderen Wahrnehmungen, auch was die eigene Person betrifft, auseinandersetzen müsse. Und ich fand das natürlich immer spannend. Auf der anderen Seite war es natürlich für mich hochspannend für die deutsche Wirtschaft in den jeweiligen Ländern, dort die Märkte zu bearbeiten, sie zu ermöglichen, Informationen zusammen, wie die Strukturen da funktionieren. Das war schon, sage ich jetzt mal, für mich als junger Mensch optimaler Einstieg in die gesamte Außenwirtschaftskarriere mit viel Erfahrungen sammeln in einem Land, wie gesagt, damals Korea, das eine enorme Dynamik aufweiste und wo wir als Deutsche durchaus noch ein bisschen, sage ich mal, mit einer Technologieüberzeugtheit, ich würde manchmal auch Technologieüberheblichkeit sagen, hingegangen sind und gesagt, naja, mal schauen, ob die das hinkriegen. Aber das hat nicht lange gedauert, dann sind die uns links und rechts um die Ohren gefahren.
Ich denke, es war so die Zeit, wo Deutschland auf die Erhaltung ins Ausland gegangen ist. Wandel durch Handel. Das heißt, wir haben gedacht, wandeln die anderen, indem wir halt den Handel anstoßen. Ja,
also da muss ich jetzt gerade mal einschränkend sagen, da bewegen wir uns schon tief ins halb politische. Ich denke, jetzt wenn ich die Situation auf Asien zurückgreife, war die Motivation nicht Wandel durch Handel, sondern es war schlechthin die Absicht der deutschen Wirtschaft, ihre Exporte, ihre Absatzmärkte in Übersee dort zu sichern. Das Wandel für Handel war, sage ich mal, dort ein Thema, wo man ein bisschen stark auf Staatshandelsstrukturen zurückgreifen müsste, vielleicht mehr mit China. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, das hat auch die Frau Bundeskanzlerin Merkel vor einigen Jahren festgehalten. Das war vielleicht auch ein bisschen eine Rechtfertigung, die Märkte sich, sage ich mal, eben mit einer Demokratisierung einhergehend noch besser bearbeiten zu können. Aber der realistischste Anspruch war immer der deutschen Exportwirtschaft, der deutschen Technologiewirtschaft in die Märkte erfolgreich sich zu etablieren. Wandel durch Handel, das war, sage ich jetzt mal, so eine moralische Definition, warum man sich gerade auch in Staatshandelsländer außenwirtschaftlich aktiv zeigt. Aber dieses Argument Wandel durch Handel, sage ich mal, vor Ort begrenzt umsetzbar. Die Realitäten heute sind eine ganz andere. Aber letztendlich, und diesen Anspruch müssen wir auch klar definieren, ging es damals und heute darum, dass die exportorientierte deutsche Wirtschaft, die global aufgestellte deutsche Wirtschaft diese Märkte bearbeitet, in diese Märkte, in die Transformationsmärkte, in die Staatshandelsmärkte auch ihren Fuß in die Tür bekommt und dort mit ihren Technologien, mit ihrem Know-how, mit ihren Produkten und Leistungen sich verankern kann, um letztendlich, und die Basis darum bitte ich, dass wir das bis heute nicht vergessen dürfen. Es geht darum, dass die Unternehmen natürlich mit dem eingesetzten Kapital eine möglichst gute Rendite erzielen und Gewinne erzielen, die ihnen dann natürlich auch wieder die Möglichkeit geben, mit den erzielten Gewinnen entsprechende Investitionen zu tätigen und weiterzuentwickeln. Und diese Voraussetzung gilt heute noch und sie gilt in der Vergangenheit und sie wird auch in der Zukunft noch gelten.
Ja, wunderbar. Ja, danke. Das heißt, also, wenn wir schauen auf Ihre Stärken, dann ist es auf jeden Fall Neugier. Es ist aber auch das Thema der Reflexion. Es ist aber auch dieses immer wieder zu verbinden und verknüpfen, um eben auch das weltpolitische Geschehen auch zu verstehen. Wenn wir uns anschauen, wir sind ja jetzt in meinem Podcast Lab to Lead, New Work und New Leadership. Wo sehen Sie denn heute Führung im internationalen Kontext? Also Sie haben ja auch Ihre Mitglieder in der Kammer und wir sind halt deutsch-österreichisch jetzt. Wie sehen Sie das?
Ja, Führung entwickelt sich natürlich auch immer von den Kulturen, von den Zeiten, von den Anforderungen am Umgang in Organisationseinheiten. Das ist also auch, sage ich mal, gibt's keine Patentlösung oder umfassenden Anspruch, sondern wir haben natürlich im Laufe der letzten Jahre gesehen, dass Führung sich immer wieder den unterschiedlichen wirtschaftlichen, aber auch sozialen Gegebenheiten anpassen muss. Sagen wir mal so, wir haben natürlich festgestellt, dass in der Ergebniserzielung, in der Verfolgung der Ziele eines Unternehmens, wie sie auch immer ausgerichtet sein mögen, natürlich die Führung immer mehr auf breite Schultern, auf mehr Mitarbeiter verteilt werden sollte, muss, dass vor allem Führung von Qualifikation der Menschen größere Herausforderung ist, dass Strukturen zu schaffen ist, auch im Rahmen der Führungen, dass man möglichst Effizienz jeden Mitarbeiter mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Befähigungen einsetzen kann, um eben die entsprechenden Ergebnisse und Zielerfolgung umsetzen zu können. Sie ist viel breit gefächerter worden und sie ist aber auch heute Führung nicht das alleinige Anspruch, Verantwortung zu übernehmen, der alleinige Anspruch, Entscheidungen zu treffen, sondern, sage ich jetzt mal, im Kontext mit den unterschiedlichen Aspekten, die zusammengeführt werden, die Grundlage für eine breite Entscheidungsfindung herbeizuführen. Also das hat sich sicherlich sehr stark geändert. Und da komme ich natürlich auch, sage ich mal, an die Anforderungen im internationalen Führungsumfeld zu sprechen. Asien beispielsweise hier, also in Südkorea und Peking, da herrschen schon andere hierarchische Führungsstrukturen vor. Da ist die, sage ich mal, Führungsverantwortung sehr stark auf die Spitze ausgerichtet. Das heißt, der Chef entscheidet meistens im Alleingang. Die drunteren Ebenen sind deswegen auch sehr häufig, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich auch schon geändert, aber zumal vor 30 Jahren war das schon so, dass die unteren eben deswegen kaum eigene Entscheidungsbefugnis A hatten und B auch sie nicht in Anspruch genommen ist. Es hat natürlich manchmal schon dazu geführt, dass dann Dinge liegen geblieben sind oder nicht vorangetrieben wurde, weil auch nicht, sage ich jetzt mal, die Führung so darauf ausgerichtet worden ist, die Menschen in ihren eigenen Entscheidungen zu bestärken und sie auch zu unterstützen, selbst wenn es dann auch mal schief geht oder wenn es mal einen Fehler gibt. Zum Beispiel in Asien musste man einfach berücksichtigen, dass in der Führungskultur die Zugabe von Fehler oder das Eingeständnis, dass es falsch läuft, nicht gut funktioniert. Aber sie müssen Mechanismen finden, dass trotzdem, sage ich mal, die Dinge auf den Tisch kommen. Da muss man sich als Europäer schon ein bisschen drauf einlassen. Das nächste, wo man, glaube ich, auch als Führungskraft sich immer ein bisschen mehr hinterfragen muss, wie wird man eigentlich mit dem, was man macht, in den Teams in den Anforderungen wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, so den Anspruch, den so eine Führungskraft auch immer mal selbstreflektierend an sich stellen sollte. Das, was man, sagen wir mal so, auch als eigene Ziele und Wirken hat, immer auch, sagen wir, selbst zu dem richtigen Ergebnis führt, oder man eben durchaus davon überzeugt ist, dass man da richtig gehandelt hat, aber oft auch manchmal feststellen, so ist nicht immer ganz angekommen. Und das hin und wieder mal auf den Prüfstand zu stellen, ist, glaube ich, auch ein Anspruch, den sich jede Führungskraft entsprechend stellen sollte. Jetzt habe ich aber einen riesen Blumenstrauß an Dinge, die das da ausmacht, aufgezeigt. Aber jetzt in meinem Werdegang ist natürlich der Führung durch diese unterschiedliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, entsprechend prägt. Aber wenn man dann doch, so wie ich jetzt, sage ich mal, im letzten Drittel seiner beruflichen Tätigkeit ist, dann sind die Dinge doch schon ein bisschen vorprogrammiert. Also wesentliche oder dramatische Führungsveränderungen erwarte ich jetzt von mir selbst nicht mehr, aber ich erwarte nach wie vor von meinem Umfeld, dass, wenn sie der Auffassung sind, da bist du jetzt nicht mehr ganz so auf der Zeit, dass sie mir das sagen.
Jetzt haben Sie ja, wie gesagt, diese große Führungserfahrung aus Asien, und jetzt sind wir zwischen Deutschland und Österreich, und da weiß ich natürlich auch selber aus meiner Erfahrung, das ist auch ein Unterschied. Das heißt also, wir sind in Österreich sehr viel mehr im Sinne von Community und im Sinne von indirekter Sprache. Also es ist ja schon auch ein Unterschied. Merken Sie das auch in Ihrer Führung, wenn Sie zum Beispiel in Ihrer eigenen Organisation Ihre Mitarbeitenden führen? Und auch vielleicht nochmal so eine zweite Frage, gibt es einen Unterschied bei den Mitgliedern, weil auch da sind Sie ja in einer Leadership-Position? Häufig hören wir bei unseren Kundinnen und Kunden, wie können wir diese neue Arbeitsweise, dieses neue Mindset in die Köpfe unserer Belegschaft bringen. Genau dazu haben wir von Vitage und Partner in Kooperation mit der Technischen Hochschule in Aschaffenburg die New Work Mindset und New Work Mindset Plus Lernreisen für Mitarbeitende und Führungskräfte entwickelt. Es ist ein 12- bis 16-wöchiges Programm im Circle Learning, wo alle Teilnehmenden sich zu Themen wie Mindfulness, Feedback, Konfliktmanagement, Teamdynamiken und Self- und Teamleadership und vieles mehr austauschen und mit und voneinander lernen. Selbst organisiert und doch begleitet. Der starke Fokus auf den Transfer in den Arbeitsalltag machen diese Corporate Learnings zu einem wichtigen Tool für Learning und Development. Schreib uns gerne, wenn du weitere Infos möchtest.
Ja, natürlich, das merke ich. Ich merke schon auch selbst, wie ich mich artikuliere oder wie ich Dinge formuliere. Also ich brauche da nur mal, sage ich mal, ein Schreiben oder eine Anfrage oder eine Formulierung nehmen, die ich in Österreich formuliert habe. Vergleiche das mal wie vor 20 Jahren, wo ich noch in Deutschland oder Asien war. Das ist natürlich schon spürbar, dass man sich hier, wie soll ich sagen, mal etwas weichere Handschuhe anzieht in den Sprachen, auch in den Anforderungen. Aber bin ich so frei zu sagen, ich bin der Geschäftsführer einer deutschen Handelskammer in Österreich. Ja. Jetzt haben wir durchaus, sage ich mal, kulturell eine größere Nähe zu Österreich, als dass wir das zu Südamerika haben. Und dementsprechend ist es natürlich für uns schon auch ein bisschen ein Anspruch als Deutsche Handelskammer in Österreich, dass man so diese Organisations- und Führungskultur auch hier ein bisschen mit einbringen. Mhm. Also sagen wir mal so, ich will damit sagen, ich habe meinen Führungsanforderungen, diesen Kulturhintergrund, den ich habe, jetzt nicht beiseite gelegt, sondern bin schon der Auffassung, dass gewisse Führungsanforderungen, die jetzt mal mal deutschen Führungskräften unterstellt wird, auch hier Niederschlag finden. Das kann ich machen, weil wir eben, sage ich mal, doch eine mutterdeutsche Organisation sind. Und ich finde ja auch, wenn es auch mal Probleme oder Auseinandersetzungen sind, dann tendieren wir hier natürlich schon dazu, oder ich auch in der Führung, das auch offen anzusprechen und das nicht zu verklausulieren und es nicht, sagen wir mal, in Watte zu packen, sondern durchaus zu sagen, okay, da haben wir ein Thema, da haben wir ein Problem und da darf man auch mal die Themen definieren, wie es in der Zukunft anders laufen könnte oder wie es auch mal passieren kann, einer möglichen Enttäuschung im Mitarbeiterumfeld nicht aus dem Weg zu gehen. Also insofern, das ist in Österreich, gebe ich zu, in der Führung manchmal ein bisschen anders. Da habe ich schon immer das Gefühl, ich sage das jetzt was jetzt gar nicht abwertend, aber österreichische Führungskräfte haben doch einen ausgesprochenen Hang, Manager of the Year zu werden und von allen sehr geliebt zu werden. Das ist da kommt es bei uns schon mal vor, dass wir dann durchaus mal ein bisschen auch konfliktbereiter sind, auch in der Führung.
Sehe ich auch so. Wir haben
Das geht ja nicht darum, dass man da nicht vernünftig mit den Menschen umgehen kann und dort den nicht die nötig richtige Ansprache findet. Man muss das natürlich schon immer mit entsprechenden Wertschätzung und Respekt bringen, aber man muss es ansprechen, auch hin und wieder, wenn gewisse Dinge eben nicht so funktionieren, wie es funktionieren sollte. Das ist vielleicht ein Thema, wo ich sage, da haben wir jetzt als deutsche Manager oder Führungsperson vielleicht noch ein Stück weit eine etwas klarere, transparente Herangehensweise.
Ja, das stimmt. Das ist also auch dieses Diversitätsmanagement. Das heißt, wir haben also auf der einen Seite halt die unterschiedlichen, ja, sagen wir auch Generationen, wir haben die unterschiedlichen kulturellen Prägungen, die wir mitbringen und dann aber auch wirklich drüber zu reden und zu sagen, ich sage ja immer, if you are in Rome, do as the Romans do. Das heißt aber trotzdem auch das Feedback, wenn mir dann jemand in Österreich sagt, das war jetzt aber ein bisschen zu direkt getroffen, dass ich dann aber auch den Mut habe, das selber nochmal anzusprechen und zu reflektieren. Aber auch das, was Sie gerade gesagt haben, die Tür aufzumachen, dass es überhaupt zurückgemeldet wird. Sonst weiß ich gar nicht, warum derjenige oder diejenige jetzt betroffen ist. Und das haben natürlich alle Mitglieder, die aus Deutschland kommen, hier in ihrer Führungsrolle, wenn sie halt international führen, ganz genauso. Und ich glaube, das verändert sich vielleicht auch. Und wenn wir jetzt über New Leadership nachdenken, da ist es ja noch diverser geworden. Erleben Sie das auch so, dass Sie praktisch diese Veränderung in Richtung New Work, dass wir halt offener, agiler, flexibler, transparenter arbeiten, das auch in der Führung eine neue Herausforderung bringt?
Ja, sicher, natürlich. Wir müssen sich ja auch den entsprechenden Gegebenheiten anpassen. Denn wir sind ja so in den letzten Jahren durchaus in einer Phase, wo die Führung auch akzeptieren muss, dass in dem Fall die Mannschaft, das Team auch an diese Themen ihre eine andere Anforderungen und eigene Vorstellungen dort definiert. Das ist natürlich in einer Phase, in der wir uns, sagen wir mal, in den letzten Jahren befunden haben, man natürlich eine Knappheit von Führung, auch von Fachkräften, von qualifizierten Mitarbeiter haben, stärker aufgekommen, dass natürlich auch dieses Umfeld hinsichtlich der Flexibilisierung ihrer Arbeiten sagen wir ganz ehrlich, auch ihre Wünsche und Forderungen da auch artikuliert. Und da können Sie dann natürlich überlegen und sagen, das mache ich nicht mit. Oder Sie können versuchen zu sagen, okay, was wäre dann der entsprechende Rahmen, unter dem wir aber, sage ich mal, nach wie vor an einer erfolgreichen Umsetzung unserer Ziele und Aufgaben arbeiten können. Und wenn da, sage ich mal, konstruktive Vorschläge kommen, wie man das organisatorisch mit höher Flexibilität gestaltet, dann stellen wir uns da natürlich auch zu einem gewissen Maß darauf ein, setzen die Dinge um, aber es bedarf natürlich trotzdem immer noch gewisse Anforderungen in Form einer geregelten Kommunikation, in einem Form eines geregelten Austausches, in Form, dass die Aufgaben eben dann auch effizient und qualitativ hochwertig umgesetzt werden müssen, dass wir die Flexibilität nutzen, um diesen Anspruch aber nach wie vor aufrechtzuerhalten. Und sollte das nicht mehr der Fall sein, dann würden wir natürlich auch, sagen wir mal, die Flexibilität im Arbeitsumfeld auf den Prüfstand stellen. Solange das entsprechend funktioniert. Okay, aber jetzt nenne ich Ihnen ein Beispiel bei uns. Natürlich sind wir alle aus der Corona-Zeit mit anderen Arbeitszeitmodellen hinausgelaufen. Wir haben sie nach wie vor in unsere Prozesse integriert, aber wir gehören jetzt mittlerweile nicht mehr zu denen, wo das Angebot an Homeoffice 50% der Arbeitszeit beträgt. Wir sind deutlich weniger. Also es ist bei uns jetzt noch so auf 20% reduziert, weil wir halt aufgrund unserer Anforderungen die Arbeit im Team, den Austausch im Team, zusammensitzen und zu dritt, zu viert ein Thema zu besprechen, sehr, sehr häufig brauchen. Die Erreichbarkeit ist für uns, für unsere Mitglieder und Kunden eben wichtig. Das ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, ganz gut machbar. Aber ein Punkt, den muss ich schon auch erwähnen. Führung hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit stark durch den reglementierten Rahmen geändert. Wir haben natürlich über die letzten vielen Jahre die gesamte Organisationsanforderungen, die Arbeitsbedingungen haben wir reglementiert. Also so, ich kann ja nicht heute hingehen und sagen, und jetzt arbeiten wir 60 Stunden, sondern man muss natürlich auch klarweisen, dass die Führung angehalten ist, sage ich mal, die Regeln auch in der Hinsicht einzuhalten. Man kann immer dann, sage ich mal, nach möglichen Abweichungen von den Regeln suchen, wenn es die Anforderungen benötigen. Aber da müssen Sie natürlich Ihre Mannschaft entsprechend mitnehmen. Führung hat dadurch leider nicht immer an Flexibilität gewonnen, das müssen wir sagen. Aber es hat natürlich für das Arbeitsumfeld an Sicherheit und Verlässlichkeit ist da ein Stück weit dazugekommen. Wenn es dann mal andere Anforderungen kriegt, und da sind wir gerade mittendrin, ja, momentan, wo es jetzt im gesamten wirtschaftlichen Umfeld nicht so läuft, da merken wir uns natürlich, dass der institutionelle Rahmen eher manchmal die Möglichkeiten nimmt, sage ich jetzt mal, aus eigener Kraft heraus, die Dinge auch mal wieder schnell flexibler zu gestalten und zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und das wird dann natürlich in langwierigen Prozessen erstmal ausdiskutiert und bestimmt. Und dann, wenn wir Glück haben und die politische Konstellation ist da dafür offen, dann kann man dann mal da wieder höhere Flexibilität einziehen kann. Aber das sind dann schwierige Prozesse.
Ja. Und wenn wir das jetzt zurückblicken und wir machen jetzt mal vielleicht so einen kleinen Blick in die Zukunft, weil selbst wir beide als Babyboomer, wir sind ja noch ein paar Jahre dabei. Was glauben Sie, was erwartet denn in Bezug auf Führung oder in Bezug auf Organisation, New Work, was erwartet uns denn da? Was glauben Sie, was steht uns bevor? Viele reden über die Vier-Tage-Woche, viele reden darüber, dass wir, weiß ich, die Möglichkeit haben, Workation zu machen, von überall auf der Welt zu arbeiten, wenn es dann mal rechtlich möglich ist. Was glauben Sie, wo könnte die Reise hingehen?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, sage ich mal, diese Organisationsflexibilitäten noch weiter zunehmen werden, um vor allem natürlich Ressourcen zu sichern. Sage ich jetzt mal, das internationale Arbeiten, das Arbeiten außerhalb, sage ich mal, des gestammten Arbeitsplatzes in Unternehmen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir dort noch eine viel stärkere Ausdehnung, aber auch eine stärkere Vernetzung noch erleben werden. Auch vor dem Hintergrund, der Hintergrund ist eigentlich vor allem darin zu sehen, dass uns die Verfügbarkeit von Fachkräften, von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu zwingen wird, eben dann, sagen wir mal, die Fachkräfte und Mitarbeiter dort einzusetzen, wo sie sitzen. Ja, so. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel, von dem wir betroffen sind. Wir bekommen in manchen Themenbereichen überhaupt keine Mitarbeiter mehr im Steuerrechtsbereich innerhalb von Wien, weil die Märkte dort wirklich leergefegt sind und eine hohe Fluktuation vorherrscht. Und da kann ich jetzt in der Zukunft eigentlich fast nur darauf reagieren, indem ich die Qualifikation nach außen verlagere und, sage ich mal, irgendwo in eine andere Region dort ansiedle, wo ich weiß, ja, da gibt's welche, die sind froh, wenn sie dann das bei ihnen zu Hause machen können. Die Digitalisierung wird da sein, hat da natürlich die Möglichkeiten deutlich verändert. Also ich denke, das wird zweifelsohne mehr sein, dass die Vernetzung außerhalb Vernetzung der Arbeitswelten sich noch weiterentwickeln wird. Was aber auf der anderen Seite uns mehr Schwierigkeiten bereiten wird, ist generell in unseren Sphären, dass wir das Ganze auch noch mit weniger Arbeit versuchen hinzubekommen. Und da sehe ich eindeutig die nächsten Jahre ein Gegentrend auf uns zukommen. Das liegt daran, dass, sage ich mal, auch da die Verfügbarkeit von guten, qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer knapper wird und wir dann am Ende eigentlich die Knappheit nicht dadurch kompensieren können, indem wir sie noch weniger arbeiten lassen. Ja. Also insofern, auch um wettbewerbsfähig zu bleiben im internationalen Kontext. Und da kann ich natürlich schon sagen, der Blick auf 30 Jahre zurück, auch damals in Südkorea und auch schon in China, aber vor allem in Südkorea, da waren die 50, 60 Stunden Woche waren gang und gäbe. Ja, das hat man jetzt vielleicht langsam ein bisschen schon angepasst, aber noch weit entfernt, wo wir da sind. Und da sitzen unsere Zukünfte, da sitzen unsere heutige und zukünftige Wettbewerber, die, sage ich jetzt mal, einfach durch diese schieren Arbeitseinsatz auch am Ende den Abstand zu uns immer mehr vergrößern werden. Und wenn wir da nicht gegensteuern, und gegensteuern heißt in dem Fall, dass wir doch auch wieder die bestehenden Möglichkeiten mit höherer Arbeitszeiten kompensieren müssen. Wenn wir die Richtung nicht einschlagen, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher, ob wir dann überhaupt noch in der Zukunft dort mit in den Weltspitzen mitspielen. Das ist ja jetzt schon angekratzt. Aber wenn wir Diskussionen führen, das in der Hinsicht zu flexibilisieren, dass die Mitarbeiter, die Menschen weniger arbeiten und die Arbeit auf immer mehr noch aufteilen, die Entwicklung wird nicht aufgehen. Und ich will es nur mal verdeutlichen. In Österreich und Deutschland haben wir die höchste Zahl an Beschäftigten seit den letzten 50 Jahren, also in Deutschland, was weiß ich, 47 Millionen, ähnlich. Aber die höchste Zahl der Beschäftigten, das sind 10% mehr als vor 10 Jahren ungefähr. Ich sag's jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Aber diese 10% mehr Beschäftigten, die wir heute hatten vor 10 Jahren, leisten genauso viel Arbeitsstunden wie vor 10 Jahren. Das heißt, es arbeiten einfach mehr, aber der Output ist der gleiche wie vor 10 Jahren. Und das müssen wir einfach, das muss man sagen, den Trend, den muss man, den, der muss in eine andere Richtung gehen. Und alle anderen, die das versuchen zu konterkarieren, tragen dazu bei, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit
verlieren. Aber das würde doch Tür und Tor öffnen für die Robotisierung, für künstliche Intelligenz. Also wenn ich mir anschaue, Fachkräftemangel in der Hotellerie, da gibt oder in der Pflege, da gibt's ja mit durchaus Ansätze zu sagen, ja, dann lass uns doch den Robby einstellen. Der macht das ohne Betriebsrat und der macht das 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ist das auch ein Zukunftsbild, was Sie sehen?
Natürlich ist es ein Zukunftsbild, dass bestimmte Arbeitstätigkeiten sehr stark durch andere Technologien, ob das der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um, sage ich jetzt mal, Problemlösungen zu erarbeiten ist, ob, sage ich mal, bestimmte Arbeitskräfte durch künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, ob der Roboter in der Gesundheitsbetreuung eingesetzt werden kann. Das sind Entwicklungen, die werden kommen, aber die Bedarfe, die nehmen ja nach wie vor zu. Und ich glaube, wir können mit diesen Technologien auch ein Stück weit schaffen, die zukünftige zunehmende Bedarfe dort aufzufangen. Aber ich werde, glaube ich, weil es einfach ein menschliches Geschäft ist, etwas unterkühlt zu sagen, aber im Gesundheitswesen sind der menschliche Tag unverzichtbar, ja, sagen wir mal so. Also insofern sehe ich da nicht perspektivisch das kompletter durch Technologien zu ersetzen. Wir wollen es auch nicht. Müssen wir auch mal festhalten. Wir müssen schon auch definieren, wo die Technologie uns wirklich helfen und nutzen kann, um Dinge zu vereinfachen, um Arbeiten zu unterstützen. Und da gibt's ja viele, viele gute Ansätze und da sind wir ja auch schon relativ weit. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es in jeglicher Hinsicht die menschliche Arbeitskraft unverzichtbar macht.
Ich glaube, es wird uns Zeit sparen. Ja. Es wird Ihnen im einen oder anderen Bereich gehen. Ja, ja, vielleicht kann man dann die Rezeption so ausstatten, dass jeder selbst im iPad einschlägt oder so.
Ja, das kann man machen, aber auch in der Hotel- und Gastronomie, ich muss ehrlich sagen, in ein Hotel zu gehen, wo ich keinen mehr da sehe, der mir mal guten Tag sagt, finde ich schade, genau. Ja, also insofern, aber gut, da kann ich sagen, wurscht, du musst dich dran gewöhnen, das ist entsprechend so, aber wir haben ja, sage ich mal, einen enormen Mangel an Arbeitskräften, gerade in der Hotellerie und Gastronomie, der wäre ja nicht da, wenn man schon die entsprechenden Voraussetzungen, Technologien geschaffen hätte. Also das heißt, der Bedarf wird auch nach wie vor bestehen, weil wir eben darüber hinaus auch da vorhaben, weiterzuwachsen. Ja. Ja, so.
Schön, also, dass Sie den Vorhang in die Zukunft gelüftet haben und da so ein bisschen die Perspektive geben. Jetzt kommen wir ganz allmählich auch zum Ende unserer Zeit. Das ist ja total schnell vergangen, Herr Genille. Danke, danke. Aber ich habe noch eine Frage. Sagen Sie uns doch bitte, was macht Ihnen denn so richtig Freude und Spaß an dem, was Sie tun? Ich hatte ganz zu Anfang verstanden, es ist unter anderem Ihre Neugier, die Sie auch immer wieder in neue Bereiche bringt. Früher waren es neue Länder, jetzt ist es wahrscheinlich neue Themen, die Ihre Mitglieder auch betreffen. Was macht Ihnen denn so, was machen Sie am liebsten, was erfüllt Sie denn so ganz besonders?
Sie haben ja vorher mal angesprochen, wir sind eine Mitgliederorganisation. Mir macht am meisten Freude, eben mit Menschen zusammenzuarbeiten, für Menschen auch zu arbeiten, wirklich, kann ich anders sagen, sehr häufig auch großartige Fähigkeiten haben, großartiges Wissen haben, hervorragende Führungspersönlichkeiten sind, und das bringt so eine Organisation wie unsere mit sich, und das sind für mich immer auch die größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen, die Aufgaben, die sie an uns richten, für sie umsetzen zu können. Es fordert mich nicht nur, sondern es freut mich auch wahnsinnig, dass ich die Möglichkeit habe, kann ich wirklich sagen, mit Führungspersönlichkeiten, mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeiten zu können, die mit ihrem Know-how sich auch bei uns einbringen, mit ihrem Können bei uns einbringen. Und der Umgang mit denen, das ist eigentlich das, was mir am meisten in meiner Arbeit Spaß macht. Und da kommen wir zu dem Punkt, den wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, das ist auch in der Zukunft unverzichtbar. Das, was sich weiterentwickelt, wird immer noch nach wie vor in unseren Köpfen entstehen und von Ihnen kommen. Wenn wir als Deutsche Handelskammer eine Plattform sind, wo man die klugen und intelligenten Ideen für die Zukunft in Form der Menschen, die dafür stehen, zusammenbringen, dann sind wir da, glaube ich, auch in der Zukunft gut aufgestellt, wenn wir diesen Weg weiter vorantreiben. Das Ganze wird natürlich dann immer noch gepaart mit den technologischen Möglichkeiten, die für die Wirtschaft unumgänglich sind, sie voranzutreiben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber also wenn Sie wissen wollen, was mich motiviert, dann ist es der Umgang mit den Menschen.
Also ein absolut klassisches, freudiges People-Business, wirklich so von Mensch zu Mensch, sich auszutauschen, Dinge weiterzubringen und sich zu unterstützen. Ja, wunderbar. Dann sage ich jetzt schon mal ein großes, großes Dankeschön für Ihre Zeit, für diesen sehr spannenden Austausch. Und wie schon vorhin gesagt, die Zeit ist verflogen. Und ganz sicher möchten die eine oder andere der Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr von Ihnen erfahren und Kontakt aufnehmen. Und ich weiß, Sie sind sehr, sehr beschäftigt. Aber wir werden auf jeden Fall die Daten, die Kontaktdaten zur Handelskammer in den Shownotes veröffentlichen. Auch da, wo Sie auf LinkedIn zu finden sind. Und vielleicht auch noch das eine oder andere der nächsten Veranstaltungen, sodass die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, oh, da frage ich nochmal nach, das ist auch ein Thema, da möchte ich gerne mit dabei sein, da möchte ich gerne Mitglied sein, das werden wir nochmal veröffentlichen. Herr Ginnele, ein großes Dankeschön und bis bald.
Sehr gerne, Frau Wittesch. Weiterhin Ihnen viel Erfolg und vielen Dank für das sehr schöne Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schöne verbleibende Jahreszeit 2024 und freue mich schon dann auch auf das Ergebnis.
Genau, danke, und wir sehen uns ganz sicherlich bei der nächsten Veranstaltung. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.